Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, unser Thema ist heute wieder Gebet. Gebet Teil 2. Reinhold hat vorhin gesagt, wir können Gott nicht priorisieren, weil Gott unser Leben ist. Ich musste auch vorhin an das Lied denken, du bist mein Atem, Herr. Du bist mein Atem, Herr. Das Gebet ist eigentlich wie unser Atem. Wir wissen, es heißt, betet ohne Unterlass, unaufhörlich, kontinuierlich, alle Zeit. Das ist genauso wie atme alle Zeit. Was passiert, wenn du nicht mehr atmest? Stirbst du. Was passiert, wenn du nicht mehr betest? Stirbst du auch. In dem einen Fall körperlich, in dem anderen Fall geistlich. Was passiert, wenn du schlecht atmest? Wirst du krank. Was passiert, wenn du schlecht oder falsch betest? Wirst du auch krank. Und das ist die Vorstufe zum Tod natürlich, wenn die Krankheit nicht geheilt wird. So, jetzt gehen wir zu unserem Thema. Wir haben 4 Punkte und ich habe es versprochen, wir werden es schaffen. Und wenn nicht, dann haben wir auch eine weitere Gelegenheit. Erstmal die Zusammenfassung vom vorletzten Sonntag, Teil 1. Einleitung zu Teil 2, dann im Gebet bitten und im Namen Jesu bitten. Was haben wir beim Teil 1 zusammen studiert? Zuerst, Herr, lehre uns beten. Die Jünger haben Jesus gefragt, Herr, wie sollen wir beten? Lehre uns beten. Also wer lehrt uns zu beten? Unser Herr Jesus. Nicht wir ihn, er uns. Oft ist es so, dass wir ihn lehren wollen oder uns selber lehren wollen, wie wir beten sollen. Da soll man uns davor hüten. Haben wir gesehen in Lukas 11 und Matthäus 6, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, zu beten. Wenn jemand die Botschaft nicht gehört oder gelesen hat, kann natürlich auf der Homepage nochmal das Ganze aufrufen. Wenn wir allerdings eigene Gebetsphilosophien entwickeln und nicht, wie er uns gelehrt hat, wie vollmächtiges Gebet, was Reinhold vorhin zitiert hat, von dem langen Gespräch letzte Woche, den letzten Sonntag, oder Befehlsgebet und was weiß ich, was da alles gibt, dann beten wir nicht mehr in seinem, sondern in unserem Namen. Er ist nicht mehr derjenige, der uns lehrt, wie wir beten sollen. Wir lernen selber, wie wir beten sollen. Der zweite Punkt war, wir beten zum Vater. Wir wissen, dass niemand zum Gott Vater sagen kann, es sei denn, er hat den Geist der Sohnschaft empfangen. Das haben wir in Römer 8 gesehen. Erst wenn wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, können wir aber Vater sagen. Vorher kann keiner das sagen. Und der dritte Punkt war, wir beten nicht zum, sondern im oder durch den Heiligen Geist. In Römer 8, 15, 16 haben wir auch gelesen, die verschiedenen Übersetzungen. Die eine sagt, im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist. Warum? Wir haben nur die Möglichkeit, einen Zutritt zum Vater zu haben, durch den Heiligen Geist. Wir beten zum Vater, aber durch den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist haben wir überhaupt gar keinen Zutritt. Nicht zum Heiligen Geist beten, es ist unser Zutritt. Durch ihn haben wir den Zutritt zum Vater. Und deshalb dürfen wir auch nicht solche eigenen menschlichen, irdischen und somit auch satanischen Philosophien entwickeln, wie Jakobus sagt, was irdisch, menschlich, satanisch, und sagen, na, also, Zutritt zum Vater gefällt mir nicht, ich möchte direkt zu ihm beten. Dann der letzte Punkt war, wir geben dem Vater Ehre und Dank, haben wir auch in Epheser 5,20 gelesen, Kolosser 3,17. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch Ehen. Und jetzt starten wir mit Teil 2. Warum beschäftigen wir uns mit Gottes Wort so intensiv, auch bei diesem Thema Gebet? Es kann doch jeder beten, wie er möchte. Gott ist allmächtig und allwissend und wird schon wissen, was der Einzelne ihm schlussendlich mit seinen eigenen Worten sagen will, oder? Immer ganz genau schauen, was Gott sagt. Lass doch jeder beten, wie er will. Ja, Herr Jesus, warum hast du uns sowas gelehrt? Wir wollen doch selber beten, wie wir wollen. Wir wollen doch keinen Lehrer haben. Aber das ist die Ursünde, dass wir keinen Lehrer haben, keine Autorität über uns haben wollen. Das klingt zwar plausibel, ist aber nicht das, was Gott will. Jesus hat uns gelehrt, wie wir beten sollen, damit eben nicht jeder betet, wie er es für gut und richtig hält. Warum? Wenn er falsch betet, wird er krank. Und wenn er ganz falsch betet, dann ist es gar kein Gebet mehr, dann wird er sterben. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir richtig beten. Wenn wir nicht mehr atmen, dann sind wir nicht mehr da. Wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, dann sollen wir auch seine Gebote halten, und zwar alle einschließlich des Gebetes. Wir kennen auch die eine Schriftstelle, die uns sehr viel Trost auch schenkt und Erbauung und Kraft und Mut. Wenn irgendwas schief läuft, sagen wir, keine Bange, Geschwister, alles dient uns zum Besten. Gut, wollen wir es hoffen. Meinen wir natürlich auch im irdischen Sinne, nicht im göttlichen Sinne, gell? Hoffen. Das heißt, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Der Teufel hat geschafft, Hoffnung, Glaube, Hoffnung und Liebe komplett zu versauen, diese Begriffe. Wenn die Leute vom Glauben reden, heißt nicht wissen, wenn wir Hoffnung reden, wird wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren. Und die Liebe hat mit der Liebe Gottes nichts zu tun, das ist die menschliche Liebe. Und so ähnlich auch, wenn wir sagen, alle Dinge werden uns zum Besten dienen. Ja, was ist die zweite Hälfte der Wahrheit? Denen, die Gott lieben. Oh, das müssen wir auch tun. Ja gut, dann liebt man Gott halt. Das kostet doch nichts. Dann wird uns alles zum Besten dienen. Ja, was sagt uns die Schrift? Was heißt es, Gott lieben? Johannes sagt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Hey, das ist schon wieder Arbeit, gell? Da müssen wir gehorsam sein. Mit alleine Gott lieben hilft ja nicht viel. Und immer wieder wird der Reinhold kommen und sagt, Fleisch ans Kreuz. Ja klar, Gebote halten. Welche Gebote? Der eine sagt, unter meinem Joch, der andere sagt, liebt einander, der andere sagt, nein, alle Gebote halten. Warum hat uns Jesus die ganze Zeit gelehrt? Und warum haben wir die Lehre Christi? Nur weil wir nur einen einzigen Satz nehmen und sagen, das ist sein Gebot. Ein Gebot gebe ich euch. Ja, das reicht. Und das sage ich euch auch. Nein, nein, das langt. Ein Gebot reicht doch. Nein. Was sind seine Gebote? Das Gesetz von Mose? Nein. Was er von uns erwartet, das sind seine Gebote, wie er uns gelehrt hat, zu leben, zu atmen. Wenn wir seine Gebote nicht halten wollen, auch wie er uns gelehrt hat zu beten, dann sind wir weder seine Nachfolger noch seine Botschafter, sondern Betrüger und Selbstbetrüger. Warum Selbstbetrüger? Betrügen wir uns selbst. Ich bin der Nachfolger Jesu, aber ich sage nicht und mache nichts, was er sagt. Aber ich bin sein Nachfolger. Ich bin sein Botschafter, aber ich interessiere mich für meine Interessen. Ich habe nur meine Interessen im Kopf. Da bin ich erstmal Selbstbetrüger. Und natürlich Betrüger den Menschen gegenüber, weil ich etwas deklariere, was ich nicht bin. Ich bin Botschafter Jesu und interessiere mich aber nicht für ihn, was er von mir erwartet. Wenn wir seine Gebote nicht halten, weil wir ein anderes Evangelium gelehrt bekommen haben, dann sind wir Betrogene und dann ist es an der Zeit aufzuwachen. Viele von uns beten falsch oder wir haben sehr viel Falsches gelernt, wie man betet. Ja, da sind wir nicht Betrüger, wir sind Betrogene. Dann müssen wir beten doch so einfach und fertig. Und am Ende sage ich im Namen Jesu und da wird alles funktionieren. Und wenn du nicht genug Glauben hast, dann sag am Ende sogar, danke Gott, dass du das gehört hast und machen wirst. Und ich sage im Voraus, danke. Klingt alles sehr fromm. Aber da waren wir betrogen. Wo steht das in der Schrift? Da wollen wir uns das anschauen. Aber wenn wir keine Betrüger oder Selbstbetrüger sind, sondern Betrogene waren oder noch sind, dann ist an der Zeit aufzuwachen. Schon bei den ersten Gemeinden wurde hier und da ein anderes Evangelium gelehrt. Also das ist ja kein Wunder, dass wir auch ein anderes Evangelium gelernt haben oder gelehrt bekommen haben. Das ist überhaupt nichts Neues, das war schon immer so. Und überall. Mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Nur einfache zwei Beispiele. Wenn wir die Bücher bzw. die Briefe von Paulus an die Gemeinden oder die anderen Apostel in ihren Briefen sehen, da geht es nur um diese Verführung, um das andere Evangelium. Paulus schreibt an die Galater in Kapitel 1, Verse 6 bis 8, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Es ist ja nicht so, dass das Evangelium von Jesus nicht genommen wird. Nur es wird verdreht. Ist das jetzt im Jahr 2016? Nein, das war schon im ersten Jahrhundert. Das waren in den ersten Jahren, nachdem Jesus Christus den Heiligen Geist ausgesandt hat. Haben die Menschen das Evangelium genommen von Jesus Christus und verdreht. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anders als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Mensch, das ist aber ein Pastor, der ist ein Bischof, der ist, was weiß ich, wie der für Titel hat. Der wird schon stimmen, was er sagt. Nein, der sei verflucht. Er ist aber ein Engel, der sei verflucht. Er sagt, ich bin der Paulus, der sei verflucht, wer was anderes verkündigt. Ich habe Vers 9, glaube ich, weggelassen. Er sagt wieder nochmal das Gleiche und sagt, er sei verflucht. Wiederholt es. Und oft, wenn das wiederholt wird, ist das besonders wichtig. Paulus schreibt an die Korinther im zweiten Brief, Kapitel 11, Vers 4 und dann 13 bis 15. Ähnliches. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, also etwas verkündigt, was Jesus, der wahre Jesus, nicht gesagt hat, sondern im Namen des Herrn verkündigt, im Namen Jesu, benutzt den Namen Jesu verkündigt, aber was anders, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, oh, das wird noch schlimmer, also nicht nur anderes Evangelium, anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Das gefällt den Menschen natürlich. Das falsche Evangelium, das andere Evangelium, das ist ja was Gutes für unser Fleisch. Deshalb wird es schnell angenommen. Da sagt Paulus, dann ihr, so habt ihr das gut ertragen. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Die sind die Apostel des Christus. Als Apostel des Christus verkleidet. Und das ist nicht verwunderlich. Das gleiche wie in seinem Brief an die Galater. Denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nicht besonders, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also aufwachen. Das war die Einleitung. Jetzt kommen wir zu Punkt 3. Jesus hat uns gelehrt, wie wir beten sollen. Und im gleichen Atemzug gesagt, wenn ihr bittet in meinem Namen, dann wird euch Gott, der Vater, erhören. Jetzt wollen wir die zwei Punkte uns anschauen. Im Gebet bitten und dann im Namen Jesu Christi. Was heißt im Gebet bitten? Es vergeht in der Tat kaum eine Woche, ohne dass wir von Christen in Gänsefüßchen hören, dass das wahre, wirksame Gebet ein vollmächtiges Gebet, Befehlsgebet etc. sein muss. Mancher Christ war sogar in unserer Gemeinde und hat unser Gebet kritisiert und als kein richtiges Gebet bezeichnet, weil wir Gott, den Vater, bitten und nicht vollmächtig beten. Was ist denn das, was ihr betet? Das ist doch kein richtiges Gebet. Warum nicht? Ja, kein vollmächtiges Gebet. Was sollen wir solchen Menschen antworten, wenn sie die Liebe zur Wahrheit, ja zu Gottes Wort, nicht haben und deswegen an der Wahrheit nicht interessiert sind? Wir haben schon den Menschen die Antwort gegeben. Woher? Ja, aus der Schrift. Wir haben selber keine Ahnung, was die Wahrheit ist. Was wir wissen, ist aus der Schrift. Aber sie haben kein Interesse an der Schrift. Ja, hau ab du mit deiner Wahrheit in der Bibel. Hier, ich habe ein Buch, habe ich extra Seminar 4 Wochen lang in der Schweiz besucht. Schau mal, was da drin steht. Ja, ist das jetzt die neue Bibel oder was? Ja, das neue Evangelium. Ein anderes Evangelium. In 2. Thessaloniker 2, 10 bis 12 schreibt Paulus, weil sie die Wahrheit, die sie hätten retten können, nicht geliebt haben. Die lieben die Wahrheit nicht. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung. Die Menschen, die sich für die Wahrheit nicht mehr interessieren, schickt ihnen Gott extra als Belohnung. Und der Lohn ist nicht immer gut. Man wird belohnt nach seinen Werken, ob Gutes oder Schlechtes. Und hier bekommen sie auch die Belohnung. Was ist die Belohnung für sie? Sie bekommen den Geist der Verblendung. In einer anderen Übersetzung heißt Geist der Verführung und in einer anderen Übersetzung heißt eine wirksame Kraft des Irrwahns, der sie dazu bringt, der Lüge Glauben zu schenken. Nicht mehr die Wahrheit, sondern Glauben jetzt der Lüge. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen haben. Er schickt ihnen Geist der Verführung des Irrwahns. Also sie reden nur irres Zeug. Einfach verrückt. Irre. Wie kann man sich das vorstellen, mit Gott vollmächtig zu reden, wenn man nicht ganz irre im Kopf ist, zumindest in dem Punkt? Wir gehen zum Vater und bitten ihn. Und der andere kommt und sagt, Vater, mit Vollmacht rede ich mit dir. Ja, wessen Vollmacht? Wer hat dir die Vollmacht, mit mir zu reden, gegeben? Wie Gott auf so einen Menschen reagieren würde, überlassen wir Gott. Aber ist es nicht irre, mit Gott, dem Vater zu reden, mit einer Vollmacht? Aber wenn einer irre ist, dann erkennt er nicht, dass er irre ist. Der meint, dass die anderen irre sind. Von wem hat dieser Mensch die Vollmacht? Mit Gott vollmächtig zu reden. Kraft des Irrwahns. Geist der Verführung. Geist der Verblendung. Jede weitere Bezeichnung dieser Menschen macht uns nur trauriger über sie. Paulus will uns davor warnen, die Liebe zur Wahrheit, zum Wort Gottes zu verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Liebe zur Wahrheit nicht zu verlieren. Er schreibt überall an alle Gemeinden und warnt davor, vor der Verführung. Warum? Weil, wenn wir die Liebe zur Wahrheit nicht mehr haben, werden wir irre. Wir erzählen irres Zeug und glauben das sogar selber. Wie hat uns unser Herr Jesus gelehrt, zu seinem und unserem Vater zu beten? Ihn zu bitten oder vollmächtig mit ihm zu reden? Vater im Himmel, ich habe eine Vollmacht. Aufpassen. Jesus sagt, lesen wir in Johannes 14, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ich werde einige Stellen zitieren, wo wir überall von dem Bitten, wie bitten dem Vater, von Bitten die Rede ist. Nirgendwo befehlen, nirgendwo mit einer notariellen Vollmacht am besten von einem königlich-bayerischen Notar sogar dabei zu haben und sagen, Vater, ich habe einen Notar, gell? Du musst liefern. Schau her, jemand hat mir die Vollmacht erteilt. Gegenüber dem Vater. Ja, wer kann der Vollmachtgeber sein? Johannes 15, 16 lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Vater der Allmächtige, dich bitten wir. So gehört das Gebet. Ein Kapitel weiter sagt Jesus, und an jenem Tag werdet ihr, also wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Und in 1. Johannes 5,14 lesen wir, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Ist alles. Wenn wir lesen, was seinem Willen entspricht, das werden wir heute nicht mehr behandeln können. Im Namen Jesu, im Namen des Herrn, im Namen Gottes. Das ist der letzte Punkt, den wir gemeinsam studieren wollen. Also wir haben es verstanden, nicht Gott gegenüber, dem Vater im Himmel auftreten und sagen, ich habe eine Vollmacht, ich werde mit dir mit Vollmacht reden. Nein, demütig bitten, dankbar bitten. Und wie? In meinem Namen. Das wollen wir auch zusammen studieren. Was heißt in meinem Namen bitten? In meinem Namen heißt im Namen des Herrn. Manche sagen, im Namen des Herrn bitten wir. Und andere sagen, im Namen Gottes. Weil Jesus Christus auch Gott ist. Soweit? So gut. Stimmt auch. Im Namen Jesu, im Namen des Herrn, im Namen Gottes. Wie viel Lug und Trug, Mord und Totschlag sind in der Menschheitsgeschichte im Namen Gottes passiert und passieren bis heute noch? Ui, das lässt uns aufhorchen jetzt. So einfach zu sagen, im Namen Jesu, und dann passt das alles, ist es nicht. Unzählige an Verbrechen, Millionen oder Abermillionen an Verbrechen sind im Namen des Herrn, im Namen Gottes passiert. Also Vorsicht, wenn einer sagt, im Namen des Herrn, dann müssen wir jetzt aufhorchen und besonders vorsichtig sein. Ja, wir haben bis jetzt immer auch gesagt, im Namen Jesu am Ende. Ist es so gefährlich? Nicht unbedingt, aber sehr wahrscheinlich. Nicht einmal ganze Bibliotheken würden reichen, um diese Beispiele zu erfassen. Wir brauchen beispielsweise nur an die Rede von Papst Urban II., der Prophet Gottes, auf dem Konzil von Clermont, im Jahr 1095 als Aufruf zum ersten Kreuzzug im Namen Gottes zu denken. Was passiert hier, wenn man im Namen Jesus sagt oder im Namen Gottes? Das ist ein Missbrauch, was hier stattfindet. Der Missbrauch des Namens Jesu durch falsche Propheten. Wir müssen immer daran denken, wenn wir in der Schrift von den falschen Propheten lesen, was heißt es? Ein Prophet wie der Papst Urban und auch heute, jetzt im Moment, werden viele, viele falsche Propheten auf dem Erdglobus erzählen, dass sie im Himmel waren. Weißt du schon? Das haben wir öfters gehabt. Wie war gestern im Himmel? Wie war es Frisches für euch? So, und wenn einer was von Gott empfängt und anderen mitteilt, dann ist es eine prophetische Rede. Im neuen Bund. So ist es auch richtig. Nur die Frage, ist der Prophet ein falscher Prophet oder ist er ein wahrer Prophet? Was ist der Unterschied? Der wahre Prophet hat wirklich von Gott empfangen, von dem wahren Gott, Und der falsche Prophet hat er von dem Gott dieser Welt empfangen. Wer ist das? Der Teufel. So heißt es in der Schrift, der Gott dieser Welt. Ja, wie kann man das erkennen? Wir haben nur eine Möglichkeit, das Wort, die Wahrheit. Gott in seinem Wort offenbart. Also der Missbrauch des Namens Jesu durch falsche Propheten hat Jesus selbst vorausgesagt. Das ist auch nichts Neues. Da war Jesus noch nicht verherrlicht, hat gesagt, das wird passieren. Matthäus 7,22 sagte Jesus, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und deinem Namen Dämonen ausgetrieben und deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die machen doch Zeichen und Wunder und im Namen Jesu, ja, was wollt ihr noch mehr? Den Namen Jesu, also die sagen nicht im Namen des Satans oder im Namen von dem Stein X oder Y, sondern im Namen Jesu und Zeichen und Wunder. Reicht nicht. Denkt mal an die 72 Jünger, die Jesus Christus ausgesandt hat. Die haben das Gleiche gemacht. Die haben auch Dämonen ausgetrieben, Zeichen und Wunder und alles im Namen Jesu. Und als er angefangen hat, ihnen die Wahrheit zu sagen, sind sie alle abgehauen, Jesus verlassen. Das reicht uns nicht, um auf einem festen Fundament der Wahrheit zu stehen. Warum sagt uns Herr Jesus so etwas, diese Warnungen? Gewiss nicht, um uns zu unterhalten, weil das ja interessant klingt, solche Warnungen, sondern um uns vor den Verführungen des Satans und seiner Diener zu warnen. Der Satan hat viele Diener, die können wir gar nicht zählen. Wir brauchen nur in den letzten 2000 Jahren zu überlegen, wie viel Zeit ist vergangen an vielen Orten dieser Erde. Die Jünger wollten von dem Herrn wissen, was das Zeichen seiner Wiederkunft sein wird und wie das Ende der Weltzeit sich gestaltet. Das beschäftigt die Menschheit schon immer und bis heute. Ja, wie wird es aussehen am Ende der Zeit? Wir wissen an verschiedenen Stellen, so wie die Zeit von Noah oder Zeit von Sodom und Gomorra. Und hier direkt auch, was sagt Jesus, was ist das Zeichen seiner Wiederkunft? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Das ist das Zeichen der Endzeit. Denn viele werden unter meinem Namen kommen, ja, wieder unter meinem Namen. Den Namen Jesu finden wir eigentlich in jedem Kapitel im Neuen Testament, laufend, mindestens einmal, manchmal drei und vier und fünfmal, immer im Namen Jesu. Und was machen die Kameraden? Kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Die sagen nicht, ich bin Jesus, ich bin der Christus. Die wissen schon, was sie sagen. Warum? Weil wir auch der Christus sind. Wir sind in Christus und der Christus. Und das Haupt des Christus ist unser Herr Jesus Christus. Und deshalb sagen sie, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Das ist das Zeichen der Endzeit. Deshalb warnt Jesus, warnen alle Apostel vor der Verführung. Verführung, Verführung, Verführung auf der ganzen Linie, nur Verführung. Und je näher wir heranrücken an den Zeitpunkt, wo Jesus Christus wiederkommt, wird die Verführung immer größer. Warum? Ja, am Ende wird ganz wenige geben. Wenn die Verführung immer weniger wird, dann wird natürlich wie Riesen Glauben geben, wenn Jesus wiederkommt. Aber das stimmt auch nicht. Verführung. Was wir hören, da wird große Erweckung geben, bevor Jesus wiederkommt. Verführung. Stimmt alles nicht. Wo findet man das? Denken wir an Galater 1, 14 und 15. Und das ist nicht verwunderlich, mei. Da sagt der Paulus scheinbar an jeder Gemeinde, es ist nicht verwunderlich, Der wundert sich über gar nichts mehr, Paulus, nachdem er die ganzen Gemeinden gegründet hat und sein Leben für sie gegeben hat und sich steinigen lassen hat und anspucken lassen hat und da die Gemeinden aufgebaut hat und kaum ist er weg, 5 Minuten weg, dann werden sie wieder verführt. Und deshalb wundert ihn das nicht mehr, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Der kann nicht genug das sagen, jeder Gemeinde. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Frage: Am Ende eines Gebetes wird vielleicht gesagt, in deinem Namen, Herr, bitte ich, Amen. Und ich muss gestehen, ich habe das auch immer gesagt. Zunehmend sensibler. Früher habe ich gebetet, so, was uns oder mir gerade einfällt. Und dann beenden wir das Gebet mit der Floskel, im Namen Jesu. Amen. Ohne daran zu denken oder sogar zu verstehen, was unser Herr Jesus damit gemeint hat, wenn ihr in meinem Namen bittet. Ja. Das und das hätten wir gerne, das und das hätten wir gerne und im Namen Jesu. Amen. Der Herr Jesus hat uns nicht gelehrt, wenn ihr bittet, dann sagt, in deinem Namen bitten wir Amen. Das finden wir nirgendwo. Was hat er gesagt? Ihr sollt in meinem Namen bitten. Das Erste sagt nichts darüber aus, ob wir auch in seinem Namen bitten. Wir sagen nur, in deinem Namen bitten wir. Ob wir wirklich in seinem Namen bitten, steht auf einem ganz anderen Blatt. Klar, ist auch ganz subtil. Wir denken, ja klar, wenn wir sagen, in deinem Namen bitten wir, das muss doch reichen, dass wir es in seinem Namen gebeten haben. So schlau ist unser Vater im Himmel auch, dass er das versteht, was wir jetzt gerade gesagt haben. Also das Erste sagt nichts darüber aus, ob wir auch in seinem Namen bitten. Ich kann in meinem Namen bitten und am Ende sagen, im Namen Jesu. In der Regel sind wir freie Menschen, das kann uns keiner verbieten. Ich bitte alles in meinem Namen und am Ende sage ich, in deinem Namen. Er wird schon nicht merken, ich habe zu viel gebetet. Entscheidend ist, dass unser Bitten in seinem Namen erfolgt. Mit dem bloßen Erwähnen, in deinem Namen bitten wir, Amen, am Ende eines selbstsüchtigen, ich-konzentrierten Gebetes können wir Gott weder beeindrucken noch überlisten. Er kennt unser Herz und weiß, ob unsere Worte mit unserem Herzen übereinstimmen oder nicht. So bringt nichts, wenn ich sage, im Namen Jesu, wenn meine Bitte ich-konzentriert war und nicht Gott-konzentriert war. Ja, aber ich habe gesagt, im Namen Jesu, ja, vergiss doch, was du gesagt hast, es ist Schmarrn. In Jeremia 17,10 lesen wir, ich, der Herr, erforsche das Herz. Ich kenne dein Herz. Wenn du es anders erzählst, kannst du mich nicht täuschen. Und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Ja, was meint Jesus konkret mit Bitten in meinem Namen? Das wollen wir jetzt wissen. Wenn wir einfach nur sagen, hilft nichts. Ja, wie machen wir das dann richtig? Wir sind seine Botschafter, Nachfolger und Verwalter. Das haben wir verstanden. Die nach seinem Willen auf der Erde leben und ihn entsprechend vertreten sollen. Ja, das haben wir auch verstanden. Und weil das tun, müssen wir dran arbeiten, aber verstanden haben wir es zumindest. Nur das, was wirklich und aufrichtig in seinem Namen heißt, also nach seinem Willen. Ja, du, ich habe dich als Botschafter entsandt, nicht um deinen Willen dort zu erfüllen, sondern um meinen Willen. Also, deshalb bin ich Botschafter eines Landes. Gut. Also nur das, was wirklich und aufrichtig in seinem Namen, also nach seinem Willen erbeten wird, hat die Zusicherung, gewährt zu werden. Und das sollte uns dazu führen, unsere Herzen immer wieder zu überprüfen, ob das, was wir bitten, wirklich dem Willen des Herrn entspricht. Entspricht meine Bitte dem Willen des Herrn? Was ist der Wille des Herrn Jesus? Jesus hat uns gelehrt zu beten. Er hat uns nichts gelehrt, was er nicht vorher selbst gemacht hat. Wie er gebetet hat, hat er uns gelehrt zu beten. Er lehrt uns nichts anderes, als was er selber getan hat. Er ist der Erste unter seinen Brüdern. So wie er gelebt und gebetet hat, hat er uns auch gelehrt zu beten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Gebet, unser Atem, richtig umsetzen und leben. Jesus sagt, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, ihm ist das Gericht auch übergeben worden. Hier sagt er, bezieht sich auf das Gericht später. Höre ich auf den Vater, auch wenn er richtet, wenn er urteilt, wird er auf den Vater hören. So viel zu seinem Willen. Und mein Urteil ist gerecht. Warum? Weil es mir nicht um meinen eigenen Willen, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Was ist der Wille Jesu? Das ist der Wille des Vaters. Wenn er sagt, betet in meinem Willen, in meinem Namen, nach meinem Willen, also nach dem Willen des Vaters. Er hat uns durch sein Blut mit dem Vater versöhnt. Und jetzt haben wir Zugang durch den Heiligen Geist zum Vater. Wir haben die Möglichkeit vom Vater zu erkennen, was sein Willen ist. Und deshalb wollen wir auch bei einem weiteren Gottesdienst schauen, wie können wir den Willen des Vaters erkennen und dann in uns und durch uns zur Wirkung kommen lassen. In Lukas 22, 42 lesen wir auch und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es war immer so, dass sein Wille immer dem Willen des Vaters untergeordnet war. Er kann was wünschen, aber sein Wille schlussendlich ist immer dem Willen des Vaters untergeordnet. Der Apostel Johannes erklärt uns, wie wir im Namen Jesu bitten sollen, damit wir auch das Erbetene empfangen. 1. Johannes 5, 14 lesen wir, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Hier wird es verdeutlicht. In seinem Namen bedeutet nach seinem Willen. In seinem Namen bedeutet nach seinem Willen. Und hier macht er den Sprung gleich zwei Schritte weiter, Johannes, und sagt nicht nach dem Willen Jesu, nach dem Willen des Vaters. Also er macht den Sprung gleich im Namen Jesu, nach seinem Willen bedeutet das, also nach dem Willen des Vaters. Jakobus 4 lesen wir, Vers 3, ihr bittet und bekommt es nicht. Aha. Ja, warum denn? Ja, weil wir falsch bitten. Weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ah, ja, jetzt in unserem Namen bitten wir. Nach unserem Willen bitten wir, nicht mehr nach dem Willen des Vaters. Ja, da bekommen wir nicht. Ja, ich hätte das und das und das gerne und das gerne. Wir wollen von Gott empfangen, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und der so betet, wird er als Ehebrecher und Ehebrecherin bezeichnet. Das müssen wir mal überlegen. Hurerei. Hurerei. Du bist doch erkauft. Du gehörst mir. Jetzt sollst du darum bitten, was meinem Willen entspricht, nicht deinem Willen. Und wenn du nach deinem Willen bittest, dann gehst du fremd. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ui, das wird eine nächste Steigerung geben. Also eine Hure, das ist ja ganz Schlimmes. So in den Augen Gottes zumindest, ne? Weil hier reden wir nicht von einem jetzt anerkannten Beruf, sondern von einem Bräutigam. Für ihn wird die Frau vorbereitet. Und diese Frau hurt. Für den Bräutigam ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Und der das macht, macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Aber wir haben es gelernt, es ist alles nicht so schlimm. Du kannst bitten, was du magst. Wenn du genug Glauben hast, bekommst du das, ob das jetzt deinen Lüsten dient oder nicht. Ist ja völlig wurscht, müssen wir nicht so eingrenzen. Apologetisch heißt das, gell? Wird der Vorwurf gemacht, seid nicht so apologetisch. Da müssen wir schon im Sprachlexikon nachschauen, erstmal, was das heißt. Ah ja, das Wort verteidigen heißt das. Ah ja, wir sollen das Wort nicht verteidigen. Am Anfang dachten wir, da ist ein promovierter Theologe, der uns sowas wirft. Das wird schon irgendwie stimmen. Das ist was Böses, was wir tun. Ja, was war das, was wir tun an Bosheit? Ja, auf dem Wort zu stehen, auf dem Fundament der Wahrheit zu stehen. Fazit, im Namen Jesu ist gleich nach dem Willen Jesu und ist gleich nach dem Willen des Vaters. Also alles, in was ihr in meinem Namen bittet, werdet ihr empfangen. Also alles, was ihr nach dem Willen des Vaters bittet, werdet ihr empfangen. Deshalb hat uns Herr Jesus das Gebet gelehrt, Vater, dein Wille geschehe. Das werden wir später behandeln. Wir werden jetzt gleich in etwa 90 Sekunden abschließen. Vater, dein Wille geschehe, nicht umsonst. Dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Frage zum Schluss. Dürfen wir unsere Sorgen und Nöte vor Gott im Gebet nicht mehr äußern oder vorbringen? Sind wir jetzt lauter Engel, die keine Sorgen und Nöte haben und dürfen wir nichts mehr vorbringen? Mein Bandscheibenvorfall oben und unten, ich kann nicht mehr Unkraut jäten und so weiter und meine Frau meckert, wenn ich das tue, die meint, dass ich simuliere und so weiter. Dürfen wir die Nöte nicht mehr vor Gott bringen? Ist ein solches Gebet nach dem Willen des Vaters? Das werden wir in Gebet Teil 3 gemeinsam im Wort Gottes studieren. Aber so gehen wir nicht nach Hause natürlich. Gell? Bis dahin eine kurze Antwort mit Ja und Amen. Und als Ermutigung habe ich einen Spickzettel mitgebracht. Zwei Verse aus dem Brief Paulus an die Philipper. Kapitel 4, Verse 6 und 7. Und so beenden wir die Botschaft für heute. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voller Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Also auch hier Vorsicht, gell? Mit Bitten und Flehen. Nie mit Vollmacht kommen, also da wird unser Vater im Himmel was ganz anderes unternehmen, wenn jemand so herkommt. Dann, was passiert dann? Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Was passiert dann? Wird der Frieden Gottes über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also bringt, macht euch keine Sorgen, bringt sie zu Jesus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.